Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lesedusche-Podcasts. Ihr Lieben, seid begrüßt
von Ulrike
und Dirk auf dem Lesedusche-Sofa. Und obwohl die Sonne gerade so schön auf uns scheint und auch das frische Grün uns erfreut, tauchen wir heute hinab in die Untiefen des menschlichen Verbrechens.
Ja, und wir nehmen das Licht auch gleich mit, um unsere Divinationsgabe zu stärken in diesem Fall. Denn viel Pfiffigkeit werden wir da brauchen, um da einzusteigen.
Genau. Also hören wir jetzt erstmal in eine Quelle hinein, die uns wie immer einstimmt auf das Thema. Das Glück der Gesellschaft wird ebenso sehr durch Torheit als durch Verbrechen und Laster gestört. Eine Erfahrung lehrt es, die so alt ist als die Welt, dass im Gewebe menschlicher Dinge oft die größten Gewichte an den kleinsten und zärtesten Fäden hangen und, wenn wir Handlungen zu ihrer Quelle zurückbegleiten, wir 10-mal lächeln müssen, ehe wir uns einmal entsetzen. Mein Verzeichnis von Bösewichtern wird mit jedem Tag, den ich älter werde, kürzer und mein Register von Toren vollzähliger und länger. Ich kenne nur ein Geheimnis, den Menschen vor Verschlimmerung zu bewahren, und dieses ist, sein Herz gegen Schwächen zu schützen.
Wir hörten hier Friedrich Schiller mit seiner Ansicht zum Thema Verbrecher, die ich beim ersten Zuhören durchaus ungewöhnlich finde, nämlich, dass er uns ja beschreibt, dass die meisten Verbrecher eher aus Torheit, eigenem Unvermögen, vielleicht auch widrigen Umständen, das weiß man jetzt nicht so genau, hereinschlittern in ein Verbrechen und dass das bei der Betrachtung auch nicht ganz unwichtig ist.
Ja, und kurz ergänzt, diese Worte stammen aus einer Rede, die Friedrich Schiller im Jahre 1784 gehalten hat, unter dem Titel »Die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet«. Und das ist auch nochmal erwähnenswert, dass er sich da von der Seite des Künstlers nähert, dem ganzen Thema. Er ist ja kein Kriminalist oder irgendwie ein Strafrechtler oder Jurist, sondern er schaut immer aus der Sicht des Künstlers und des Aufklärers auf die Menschheit, wo er fest von überzeugt ist, es gibt einen Prozess der sittlichen oder überhaupt der Vervollkommnung des Menschen. Es wird immer besser, es gibt immer mal wieder Rückschläge, aber es bleibt intakt. Und dieser Optimismus, das kann man ruhig so sagen, klingt da ja auch ein bisschen durch. Dass ja. Er nicht sagt, mein Gott, ja, die sind verloren, diese Verbrecher, sondern er möchte sich das genau anschauen. Und dann verstehen, wie es dazu kommt.
Ja, und auch vor allen Dingen uns verstehen lassen, wie es dazu kommt. Das ist ja auch sein Ansinn, dass er sagt, die Kunst könne unter Umständen besser vermitteln, wie ein Mensch zum Verbrecher wird. Und auch den Menschen widerspiegeln, dass es ihnen genauso passieren könnte jederzeit, möglicherweise. Aber es ist auf jeden Fall auch das große Lebensthema von Friedrich Schiller. Das wollen wir auch noch mal kurz erwähnen, was er sowohl in seinen literarischen Texten als auch in seinen theoretischen Schriften immer wieder forciert hat. Die Gerechtigkeit, die dem Menschen zuteil wird, und der freie Wille, den er, egal in welchem Rahmen, der natürlich auch eine Rolle spielt, auch frei entfalten können soll. Also da sieht er auch durchaus schon dieses kleine Ungleichgewicht zwischen, was ist denn mit dem freien Willen dessen, der verbrecherisch tätig wird.
Ja, richtig. Und aus diesem Grunde hat er auch ein großes Interesse an Beweismaterial oder an Fällen gezeigt. Als er dann in Jena ist und als Historiker tätig ist, fängt er an, auch ganz viel zu sammeln. Unter anderem auch Kriminalfälle, die dann auch herausgegeben werden in dem sogenannten Peter Wall. Das ist also benannt nach einem französischen Vorbild. Sind auch verschiedenste Fälle, die er dort publiziert, die er als Anschauungsobjekt betrachtet, eben für seine Theorien der Besserung des Menschen oder der Erziehung des Menschen durch Kunst und Kultur. Und auch dort steht im Mittelpunkt immer wieder, wie du es schon gesagt hast, dieser Kampf zwischen dieser individuellen Freiheit und dem Interesse der Gemeinschaft und daraus folgend eben staatlichen Eingriffen. Das muss irgendwie austariert werden. Aber er ist eigentlich immer ein Vertreter eher des, oder ein Anwalt des Individuums, dass es sich so weit wie möglich seine Fähigkeiten ausbilden soll und vervollkommnen soll.
Ja, und natürlich durchaus auch Fan dessen, dass es eine Rechtsprechung gibt, aber nicht eine willkürliche und schon gar nicht eine Vorverurteilung des Täters.
Ja, das, was wir jetzt so in Kürze umrissen haben, müssen wir jetzt mal im Hinterkopf behalten.
Denn jetzt passiert was ganz Verrücktes.
Wir hoffen, das war jetzt nicht zu theoretisch, aber merkt euch das mal so ein bisschen, weil nun passiert das Folgende, Unfassbare, dass ungefähr 45 Jahre nach dem Tod des großen Genies Schiller viele seiner Handschriften, seiner Dokumente, die im Nachlass ja dort sind, in der Familie geblieben sind, auf einmal auftauchen in einem Markt, der gerade entsteht, nämlich dem Autographenhandel. Also Autographen, das sind eben von eigener Hand verfasste Schriftstücke, das können Briefe sein, das können Tagebuchseiten sein, das können aber auch Manuskripte sein. So, und jetzt um 1850 herum, also wir sind eben, wie gesagt, weiter vorangeschritten in der Zeit, tauchen auf einmal immer mehr von Schiller-Handschriften auf, die gekauft werden können. Und zwar werden die angeboten in Weimar. Dort ist irgendwo Nest aufgegangen, sag ich jetzt mal.
Und ja, wie kann das sein? Und vor allen Dingen haben wir uns dann ja auch vorgenommen, dem auf die Schliche zu kommen, und zwar höchstpersönlich vor Ort und mit der glücklichen Fügung, dass wir uns mit einer wirklichen Spezialistin zu dem Thema im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar austauschen konnten. Das war fantastisch.
Ja, da schon mal unseren ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Gabriele Klunkert, die dort, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, unter anderem für den Fachbereich zuständig ist oder leitet den Fachbereich Bestandserhaltung und Restauration. Da sind wir also schon ganz dicht dran ja an unserem Thema. Und sich wirklich unglaublich viel Zeit genommen hat für dieses Thema. Und das muss ich noch hinzusagen, es gab jetzt zu diesem Zeitpunkt im März, gab es noch glücklicherweise die Sonderausstellung zu diesem, genau diesem Thema unter dem Titel Mit fremder Feder. Also in den Räumlichkeiten dieses wunderschönen Gebäudes gibt es einen Extrabereich. Dort konnte man sich dann auch alles anschauen. Unter anderem, was wir besonders spannend fanden, einfach mal ein Original von Schillers Hand mit einer Fälschung, genau der gleiche Text, gegenübergestellt. Also super spannend. Leider ist die Ausstellung jetzt beendet. Wir möchten mit euch jetzt die Erkenntnisse teilen, die wir mit Frau Dr. Klunkert besprechen konnten. Wie fangen wir am besten an? Ausgangslage. Die Ausgangslage ist, dass nach Schillers Tod die Witwe erstmal alles, das ist so üblich, erbt den Nachlass. Da sind alle diese Papiere natürlich drin. Und die wacht da auch sehr drüber, hält es in Ehren. So, wie es denn immer so ist im Laufe der Zeit, die nächste Generation wird da schon ein bisschen unordentlicher. Auf der anderen Seite entsteht natürlich draußen ein Schillerkult. Ja. Dieser Geniekult wird immer stärker im 19. Jahrhundert.
Also um Stars der Literatur und Kultur entstand sozusagen auch eine Sammelleidenschaft. Das ist ja dieser Kult. Man hat fast den Eindruck, alles, was zu erhalten war von diesen Persönlichkeiten, war wichtig. Das war wie Reliquien. Und jeder war interessiert daran, etwas in seinem Haushalt zu haben. Und dann gab es natürlich auch richtig versierte Sammler, die sich dieser Sache angenommen haben.
Da entstehen auch die, das war in dieser Ausstellung auch sehr schön dokumentiert, also überhaupt diese ganzen Rahmenbedingungen, das war super. Die ersten Autographenhändler, die es zum Teil heute noch gibt. Es entstehen Nachschlagewerke, Kataloge über sowas. Es entstehen dann auch richtige Sammelbände, wo auch Handschriftenproben drin sind. Also das breitet sich aus. Und da sind wir jetzt wieder bei der Familie Schiller, den Nachkommen. Da kommen natürlich Menschen auf die zu und sagen, Mensch, oh, ich habe den Schiller noch gekannt oder was weiß ich. Kann man sich ja vorstellen. Und hast du nicht was von dem? Ich hätte so gerne ein kleines Andenken. Und jetzt fangen diese Wahnsinnigen im Nachhinein jetzt mal an, die zum Beispiel größere Schriftstücke zu zerschneiden.
Ja, unglaublich. Also aus unserer heutigen Sicht ist es unvorstellbar. Ja. Aber jeder hat quasi ein kleines Stückchen dann aus einem Werk bekommen, auch als Geschenk. Also das wurde nicht unbedingt alles verkauft.
Nein.
Es war auch eine Freude, das guten Freunden des Hauses und Interessierten als Geschenk darzubieten.
Genau. Und ja, wie gesagt, es passiert, also Weimar, logischerweise ist dort der Ausgangspunkt dieses Verteilens, Rausstreuens, Verstreuens von echten Quellen. Mhm. Und natürlich gibt es auch echte Quellen, die in den Bibliotheken landen, wie auch immer. Also sie sind auf einmal da. Und jetzt passiert Folgendes, das liegt fast schon auf der Hand, dass es auch Menschen gibt, die erkennen, damit kann ich Geld verdienen. Das ist die Geburtsstunde, wie so oft, des Verbrechens. Und da begegnen wir jetzt einem Menschen, mit Namen Heinrich von Gerstenberg, den wir deswegen recht gut beschreiben können, weil er erwischt wird, das kann ich schon mal sagen, und die ganzen Prozessakten auch erhalten sind.
Ja, weil das natürlich auch ein unerhörter Fall war, die Fälschung und Verbreitung von Schiller-Dokumenten. Und dann greifen wir doch einfach mal ein wenig vor, um uns auch den Menschen, der dahinter steckt, inzwischen schon auf der Anklagebank in unserer Quelle, vorstellen zu können.
Ja, ich bin gespannt.
Auf der Bank der Angeklagten scheint er sich heimisch zu fühlen. Wenigstens merkt man ihm nicht die geringste Verlegenheit an. Der ganze Eindruck, den der Mann macht, wenn er mit den lebendigen kleinen grauen Augen durch zwei große Brillengläser bald die Mitglieder des Gerichts, bald die Zuhörer betrachtet, ist der eines pfiffigen, herabgekommenen Menschen, der früher sich in der besseren Gesellschaft bewegt hat, ohne sich doch dort eigentlich wohl zu befinden. Das breite Gesicht, der zwischen den Schultern sitzende Kopf, die magere Mittelstatur vervollständigen jenes Bild. Die zuversichtliche Keckheit, mit welcher er alle an ihn gerichteten Fragen beantwortet, die geläufige Geschwätzigkeit seiner Schlussreden lassen schließen, dass es ihm gar nicht unerwartet kommt, als Fälscher und Betrüger unter der Anklage zu stehen.
Ja.
Ja, da wird ja mal schon jemand mächtig vorverurteilt.
Jetzt muss ich was Verrücktes. Als wir in der Ausstellung waren, hat man auch ein Bild gesehen von dem Heinrich von Gerstenberg, also dem Täter. Und dazu verriet uns Frau Dr. Klunker, dass das schon mit KI gemacht wurde, also mit künstlicher Intelligenz. Da wurden also tatsächlich diese Beschreibungen, da gibt es vielleicht noch mehr, eingespeist in ein System und man muss sich das vorstellen wie ein Phantombild. Mhm. Das wird dann vom Computer errechnet, da gab es dann verschiedene Versionen und diese Version, die man dort sehen konnte, in der Ausstellung ist dann als die am naheliegendste dann doch von Menschen wiederum, unter anderem von Frau Dr. Klunkert, ausgewählt wurde.
Ja.
So, das ist schon mal ganz spannend.
Finde ich auch super spannend und macht das Ganze natürlich dann auch plötzlich sehr greifbar. Aber auch auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, dass, naja, also man fühlt sich auch irgendwie gleich in dieser Schublade drin, wenn man ihn dann so betrachtet und sieht ihn gleich auf der Anklagebank sitzen natürlich so ein bisschen.
Kurz zu unserem Verbrecher. Er hat Schiller selbst nicht mehr kennenlernen können. Er ist deutlich jünger, 1814 geboren, ist also zum Tatzeitpunkt so Mitte 30, also voller Energie, die dann leider ins Negative wandert. Und er ist vorher schon tätig gewesen und das, denken wir beide, ist ganz entscheidend. Er ist vorher schon tätig gewesen als eine Art Sachbuchautor oder Ratgeberautor, würde man heute sagen, hat also da verschiedenste Dinge geschrieben und ist dadurch zwangsläufig natürlich in der Bibliothek häufig gewesen. Das sagte uns Frau Dr. Klunkert auch. Es gibt tatsächlich auch noch Kataloge aus der Bibliothek von damals noch, wo man genau sehen kann, wer hat was entliehen. Dadurch konnten sie ihn halt auch erwischen, dass er sie gemerkt haben, erst ist er an diesen Themen dran und auf einmal borgt er sich oder liest nur noch Sachen über Schiller. Das kann man wirklich nachweisen. Das fand ich super spannend, dass sowas erhalten ist. Und ja, also er hatte die Kontakte dort und er hat irgendwie auch mitbekommen, natürlich, dass es diesen Trend gibt. Und jetzt arbeitet er sich richtig ein mit Hilfe von Fachliteratur. Und parallel dazu muss er ja schon auch geübt haben, ganz simpel, die Schrift, die Handschrift geübt haben anhand von Dokumenten, die da irgendwie, haben wir ja beschrieben, rumschwirren draußen, die da vielleicht auch in der Bibliothek greifbar sind oder sonst wo. Eignet sich das an und macht auch alle Dinge, die auch Kunstfälscher sonst so im Gemäldebereich machen, ist er da auch sehr gründlich. Stichwort Papier. Ja, das sind zwar jetzt nicht so ein Riesenabstand zu Schiller, trotzdem besorgt er sich auch extra altes Papier, um diese Briefe, die er fälscht oder auch Manuskripte, möglichst echt aussehen zu lassen. Mhm. So, also da ist er überall dran, macht das alles.
Ja, mit ganz viel Kreativität auch Engagement versucht er da wirklich einen maximalen Originalzustand herzustellen und schlampt dann aber etwas in den Details.
Ja, wir haben das selbst gesehen, da waren wir beide überrascht. Also wir können das auch noch ein bisschen, das Altdeutsche, also Sütterlin-Schrift nennt sich das ja auch, lesen, das muss man schon können. Ne? Also es ist die alte Schrift, das fällt einem wirklich sofort auf. Wir haben die beiden Schriftstücke gesehen, sagte ich vorhin ja schon, Original gegen Fälschung, genau der gleiche Text und man sieht es wirklich doch recht schnell, dass es gerade bei den großen Buchstaben gab es erhebliche Unterschiede, beim M zum Beispiel haben wir gesehen oder genau. Andere Sachen. Also das ist auffällig gewesen.
Also er hat meines Erachtens da auch, ist er sehr hektisch und intensiv in das Thema eingestiegen und hat solche Details auch nicht berücksichtigt dann letztendlich, ja. Weil auch das war ja sehr erstaunlich. Es handelte sich ja wirklich um eine sehr umfangreiche Produktion, die dann mutmaßlich mit den Fehlern, die er begangen hat, im Vergleich auch zum Scheitern geführt hat, weil es irgendwann auch unglaubwürdig wurde, wie viel jetzt plötzlich auf den Markt gedrückt wurde und teilweise Gedichte auch zweimal abgeschrieben wurden von ihm und Ähnliches.
Also es gibt Formfehler. Er hat aber auch viele Sachen richtig gemacht, muss man sagen.
Ja.
So, und das ist vor allem, dass er verstanden hat, dass er vertrauenswürdige Personen braucht, die das einfach schon mal durch ihre Glaubwürdigkeit auch diese Fälschung sozusagen adeln oder glaubwürdig machen. Und da geht er zweistufig vor. Zum einen sucht er sich einfach Gutachter, würde man sagen, das ist der wichtigste Buchhändler in der Stadt. Verschiedene Personen, von denen er sich schriftlich bestätigen lässt, dass diese Schriftstücke Originale sind. Das ist die eine Stufe. Die zweite Stufe, die finden wir noch durchtriebener, ist, dass er zwei Personen hinzuschaltet als Mittler, als Verkaufsmittler. Und zwar ist das zum einen ein Bibliotheksdiener in der Großherzoglichen Bibliothek in Weimar. Also ein Mensch, der sich dort sehr gut auskennt, mit Namen Karl Große.
Der auch interessanterweise vor allem tätig war in der Vermittlung von Handschriften und sein Renommee war in gewisser Art und Weise verbunden auch mit den Autografen.
Ja, und die Bibliothekare, das deutest du gerade schon an, sind in dieser Zeit ganz wichtige Knotenpunkte des Wissensaustauschs zwischen den verschiedenen Territorien in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Immer sind die Bibliotheken, Bibliothekare, solche Menschen wie er, sind ganz wichtige Leute, die immer wieder wissen auch, wo ist was, was wird gerade nachgefragt, was ist wertvoll, was nicht. So, insofern eine wichtige Person, der mit dabei ist. Und die andere Person ist eine ältere Dame namens Caroline Riemer, die zusammen mit ihrem Mann, der aber zu dem Zeitpunkt schon verstorben ist, sehr bekannt war in Weimar. Und der Herr Riemer war Sekretär bei Goethe, hat auch in der Bibliothek gearbeitet, als Oberbibliothekar, witzigerweise. Und sie selbst hatte dadurch auch eine große Nähe, einfach zu der Spitze in Weimar und eine hohe Vertrauenswürdigkeit.
Natürlich.
So, und die tritt auch auf, dann zwei Jahre, also man vermutet 1850 geht es los und zwei Jahre später ist sie auch im Spiel und kommt auf einmal auch mit recht großen Mengen an vermeintlichen Schiller-Dokumenten an den Markt und macht damit auch einen Gewinn. Das ist ja alles bewiesen.
Also sie vertreibt die in großen Mengen an verschiedene Stellen und ist dann auch am Ende in gewisser Weise mitschuldig an der Entdeckung, weil dann doch letztendlich, ich glaube schon 1852 gab es erste Verdachtsmomente, dass da irgendwas nicht stimmig ist. Aber als dann mal wieder eine größere Lieferung nach Frankfurt vertickt werden soll, wird das Ganze einem Professor Dielitz vorgelegt, der sich genau mit solchen Fälschungen beschäftigt und dann ganz klar bestätigt, das ist eine Fälschung, das sind Fälschungen, das ist eine klare Geschichte und das auch wiederum nach Weimar zurückgibt. Und da beginnt der Moment, der für alle Beteiligten sehr kritisch wird, der Prozess. Damit kommen auch diese beiden Beteiligten unter Druck und beide beschließen sogleich, die Anzeige zu unterschreiben, also ihn anzuzeigen, als Geschädigte sich darzustellen.
Ja, weil sie es gar nicht wussten, vermeintlich. Ja.
Heinrich von Gerstenberg wird in Untersuchungshaft genommen.
Was wir auch beide sehr interessant fanden, ist, bevor es zum Prozess kommt, wird, weil es in Weimar als eine sehr schlimme, gefährliche Tätigkeit eingestuft wird, die auch rufschädigend ist, mit negativen Folgen für das Gemeinwesen, wird eine Untersuchungskommission eingesetzt, die sehr modern besetzt ist. Es werden aus verschiedensten Fachbereichen, würde man heute sagen, die gibt es damals ja noch nicht. Nichtsdestotrotz werden Menschen dorthin gesetzt, einmal die sich mit dem Text an sich beschäftigen. Weil, das muss man dazu sagen, der Gerstenberg in seiner Gerissenheit nicht nur wirklich eins zu eins Briefe oder Manuskripte, gedruckte Gedichte zum Beispiel, einfach fälscht, sondern er fälscht auch noch im Freestyle, möchte ich sagen, angeblich Briefe von Schiller, wo er selber das auch noch als echt ausgibt. Also er schreibt zu einem Manuskript noch einen Brief, hier, lieber Herr XY, der Empfänger taucht aber gar nicht auf, es ist nur eine zweite Seite erhalten, hiermit übersende ich Ihnen dieses Manuskript zur Prüfung oder wie auch immer. So, und dieses beiliegende Schreiben, dieses Anschreiben, das hat's ja nie gegeben. Das heißt, das verfasst er in eigenen Worten. So, und diese Textkundigen in der Untersuchungskommission stellen dann fest, sprachlich kann das nicht hinhauen, das ist eher thüringisch, diese Wörter, die da verwendet wurden, die hat Schiller als eben Mensch aus Württemberg so nie verwendet oder anders verwendet. Die merken das. So, dann gibt es die Graphologen, würde man heute sagen, die sehen, was wir eben schon gesagt haben, natürlich auch sofort, dieses Schriftbild ist nicht identisch mit dem Originalschriftbild.
Er hat zum Beispiel auch vergessen, das Altern des Autors mit einzubeziehen und die Veränderung der Schrift, die das mit sich bringt.
Genau, das stellen die fest. Dann gibt es Menschen, die auch zusätzlich noch auch Papier untersuchen. Und das ist ganz modern, so wie man das heute auch macht. Heute gibt es ja auch diese spektakulären Gemäldefälschungen, wo auch verschiedenste Disziplinen zusammenarbeiten, um die dann irgendwie auffliegen zu lassen. Ne? Also auch Chemiker, die dann die Farben analysieren und so weiter und so fort. So, und die können das also wirklich beweisen auf wissenschaftlicher Basis ohne Geständnis. Und jetzt kommt das Verrückte, das finde ich wirklich Wahnsinn. Was kommt bei dem Prozess heraus? Und das ist, um es vorwegzunehmen, im Sinne von Schiller. Das muss man wirklich sagen. Wir stellen uns das ja, also ich hätte auch die Vorstellung gehabt, das ist so ein kapitales, böses Verbrechen. Die werden alles tun, um ihn sehr schwer zu bestrafen.
Schwerster Betrug, ja.
So, passiert aber gar nicht. Die tun sich total schwer, da überhaupt einen Tatbestand zu finden. Also der Richter. Und was ist es am Ende? Das Einzige, was geht, ist, ja, dass er beim Verkauf dieser gefälschten Autographen betrogen hat. Das ist der einzige Tatbestand.
Genau, Sie können ihm dass die er Fälschung vorgetäuscht hat, er verkaufe originale Schiller-Handschriften und es waren gefälschte. Das ist der Tatbestand.
Genau. Das Einzige, was Sie ihm nicht nachweisen können, ist das Fälschen an sich. Da hat er offensichtlich auch
gut aufgeräumt.
Genau, er ist auch immer aus der Untersuchungshaft, sagte Frau Dr. Klunkert, auch ausgebrochen. Da hat er vielleicht noch die letzten Reste beseitigt. Also das ist alles clean, man kann da nichts finden. Und insofern ist
und er hat auch bis zum Ende beharrlich sich darauf berufen, dass er das nicht getan hätte.
Er wusste das nicht. Er hat die irgendwie bekommen und dachte, die sind echt.
Ja.
Und deswegen ist das Strafmaß überraschend gering ausgefallen. Er bekommt, glaube ich, 2 Jahre Arbeitshaft, würde man sagen, in Eisenach. Schlussendlich ist es so gut wie nichts. Das ist Fluge vergangen, die Strafe. Ja, und deswegen bin ich auch der Ansicht, dass das eigentlich ganz im Sinne von Schillers Rechtsauffassung alles abgelaufen ist, weil dieser Mensch, der auch gar keine Bedeutung hatte in der Weimarer Gesellschaft, trotzdem einen für seine Zeit sehr fairen Prozess bekommt, auch angesichts dessen, dass er eben diese Ikone dieser Gemeinschaft oder dieses Staates geschädigt hat im Nachhinein. Und trotzdem wird er nicht irgendwie willkürlich bestraft, sondern im Rahmen des bestehenden Gesetzes. Und ja, das ist, denke ich mal, im Sinne unseres großen Aufklärers und Genies Schiller abgelaufen.
Ja, und jetzt bleibt uns nur noch wirklich nochmal ganz herzlich zu danken, Frau Dr. Gabriele Klunkert, die übrigens diesen Fall auch sehr detailliert in einem Büchlein zur Ausstellung mit fremder Feder zusammengetragen hat. Das ist sehr lesenswert und interessant. Wie auch ein Besuch in dem Archiv.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Im Archiv, das wisst ihr alle, ich war damals für meine Dissertation auch kurz da. Das Archiv ist natürlich der Ort der Originale eigentlich, muss man nochmal hinzufügen. Aber auch diese Fälschungen, ja, sind ja auch Quellen für die Zeit, für die Kulturgeschichte oder auch Rechtsgeschichte. Also insofern ist es eine kleine Nische, was aufbewahrt wird dort, aber nichtsdestotrotz auch sehr wertvoll.
Ja, ein wahrer Schatz und in einer wirklich tollen Art und Weise zugänglich gemacht für ein Publikum, dem ich auch immer nur empfehlen kann, wenn es mal in Weimar ist, auch nochmal auf den Berg hinaufzugehen, zu diesem wunderschönen Gebäude und dort entweder eine Ausstellung oder auch Quellen zu studieren.
Richtig. Also, nehmt euch die Zeit, wenn ihr dort seid und geht da einfach mal hoch. Das lohnt sich auf jeden Fall schon, allein der Ausblick lohnt sich.
So. Ja, und weißt du was?
Na?
Ich glaube, der Schiller, der hätte diesen Fall auch ganz gerne im Pitterwall gesehen.
Als lehrendes Beispiel.
Als lehrendes Beispiel, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, und da haben wir noch eine kleine Stelle aus der Vorrede herausgesucht, warum Schiller das eigentlich so spannend fand. Das hören wir uns zum Abschluss nochmal an und wir beide verabschieden uns schon mal von euch und danken euch für eure Aufmerksamkeit, auch bei dieser Episode. Also,
bis
macht's
zum
gut.
Nächsten Mal.
Tschüss. Man erblickt hier den Menschen in den verwickeltesten Lagen, welche die ganze Erwartung spannen und deren Auflösung der Divinationsgabe des Lesers eine angenehme Beschäftigung gibt. Das geheime Spiel ihrer Leidenschaft entfaltet sich hier vor unseren Augen und über die verborgenen Gänge der Intrige, über die Machinationen des geistlichen sowohl als weltlichen Betruges wird mancher Strahl der Wahrheit verbreitet. Triebfedern, welche sich im gewöhnlichen Leben dem Auge des Beobachters verstecken, treten bei solchen Anlässen, wo Leben, Freiheit und Eigentum auf dem Spiele steht, sichtbarer hervor, und so ist der Kriminalrichter imstande, tiefere Blicke in das Menschenherz zu tun.
Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.